Ich wünsche wieder mal den üblichen halbwegs passablen Nachmittag. Kein Kommentar auf Sendung am Mikrofon, Herbert Auinger. Es geht weiter mit der Reihe zum Thema der Nationalsozialismus und seine nachträgliche Verdichtung. Heute Teil 3. Die nachträgliche Verdichtung ist natürlich doppeldeutig. Das alles ist nachzuhören und nachzulesen. Auf cba.media Podcast kein Kommentar. Das bisherige Zwischenergebnis schaut so aus: die Eroberung von Lebensraum im Osten, das sollte die Art und Weise sein, to make Deutschland great again im nationalsozialistischen Programm. Und dieses anspruchsvolle Programm zur deutschen Weltmacht, das heißt schon das Zusammenschweißen des deutschen Volkes zur Kampfgemeinschaft, die wie ein Mann hinter dem Führer steht. Ich erspare mir viele Einzelheiten bei der Nachzeichnung der inneren Umgestaltung Deutschlands nach der nationalsozialistischen Regierungsübernahme. Die große Linie geht so: der damalige Volkskanzler 1.0 hätte den heutigen österreichischen Bundespräsidenten energisch bekämpft, wenn der behauptet, in der Nation ginge es pluralistisch zu und das gehöre sich auch. Zitat van der Bellen: und das Volk, das sind wir alle und wir sind unterschiedlich und unterschiedliche Dinge sind uns wichtig, deshalb wählen wir auch unterschiedliche Parteien und niemand kann allein das ganze Volk für sich beanspruchen. Van der Bellen, Zitat Ende. Genau darin hat der Volkskanzler 1.0 seine Aufgabe gesehen, die nationale Einheit herzustellen. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, demokratisch gewählt oder nicht. Der Faschist will vereinen, nicht spalten, indem er die spaltenden Elemente im Volk eliminiert. Erstens, die politische Spaltung in Parteien. Gemeint sind konkurrierende Politiker, die nur ihre Partikularinteressen vertreten und daher gegeneinander arbeiten, statt gemeinsam fürs Vaterland. Die kommen auf Fahndungslisten und gehen dann ins KZ. Zweitens die Spaltung in gegensätzliche Klassen. Die Organisationen der Arbeiterbewegung werden aufgelöst, die Führer wandern ins KZ. Die völkische Spaltung, die ist noch zu erläutern. Im nächsten Teil. Das Ergebnis ist jedenfalls die nationale Einheit. Wer sich nicht hinter dem Volkskanzler einreiht, gehört eben nicht zum Volk, wird ausgegrenzt und eliminiert. So geht Volkskanzler. Nochmal in Absetzung gegen Van der Bellen: wir in unserer Eigenschaft als Volksgenossen sind nämlich nicht unterschiedlich. Da sind wir alle gleich und uns sind auch nicht unterschiedliche Dinge wichtig. Wir, das Volk, sind nämlich letztlich nur mit einem Ding beschäftigt, nämlich mit unserer Behauptung, unserer Durchsetzung gegen andere Völker. Nur das ist uns wichtig als Volksgenossen. Ein kleiner Einschub. Die berühmte nationalsozialistische Massenbewegung, woher aus der Klassengesellschaft kommen sie denn, die Follower des Führers? Die Linke und die bürgerliche Forschung hat diese Frage gestellt und da sind alle Abteilungen der Klassengesellschaft durchgegangen worden. Von links hat man die ganz oberen und die ganz unteren Schichten entdeckt, das Finanzkapital, die Schwerindustrie und das sogenannte Lumpenproletariat. Mehr bürgerlich gestimmte Forscher sahen das Proletariat zumindest in seiner Eigenschaft als Arbeitslosigkeit in der Verantwortung. Bei Linken wurde das sogenannte Kleinbürgertum entdeckt, denn die Proletarier sollten es ja nicht gewesen sein und so weiter. Der Witz am Untergrund für den Erfolg des Nationalsozialismus ist ein anders akzentuierter Charakter, ein klassenübergreifender Typ, nämlich der Citoyen ist gleich der Patriot, ist gleich der Nationalist oder auf faschistisch der Volksgenosse. Ein kleines Bildungselement, Zitat: Wo der politische Staat seine wahre Ausbildung erreicht hat, führt der Mensch nicht nur im Gedanken, im Bewusstsein, sondern in der Wirklichkeit das Leben im politischen Gemeinwesen, worin er sich als Gemeinwesen gilt, und das Leben in der bürgerlichen Gesellschaft, worin er als Privatmensch tätig ist, die anderen Menschen als Mittel betrachtet, sich selbst zum Mittel herabwürdigt und zum Spielball fremder Mächte wird. Die Differenz zwischen dem religiösen Menschen und dem Staatsbürger ist die Differenz zwischen dem Kaufmann und dem Staatsbürger, zwischen dem Taglöhner und dem Staatsbürger, zwischen dem Grundbesitzer und dem Staatsbürger, zwischen dem lebendigen Individuum und dem Staatsbürger. In dem Staat dagegen, wo der Mensch als Gattungswesen gilt, ist er das imaginäre Glied einer eingebildeten Souveränität, ist er seines wirklichen individuellen Lebens beraubt und mit einer unwirklichen Allgemeinheit erfüllt. Das ist ein kurzes Zitat aus Marx zur Judenfrage. Warum ist es wichtig? Wir führen alle ein doppeltes Leben. Wir existieren im Doppelpack als Bourgeois und als Citoyen. Mit Bourgeois ist hier jedes Mitglied der kapitalistischen Gewerbsgesellschaft angesprochen, also klassenübergreifend Taglöhner, Kaufmann, Grundbesitzer, die ihre jeweilige Einkommensquelle bewirtschaften. Der Citoyen, der Staatsbürger, das ist der Deutsche, der Österreicher, der Franzose etc. Die Massenbasis des Nationalsozialismus, das sind die Massen in ihrer Eigenschaft als Deutsche, die damaligen Österreicher wie immer mitgedacht. Und denen gelten die Appelle, Deutschland erwache, Deutschland über alles. Es gibt in der modernen Welt nicht den Arbeiter, den Kapitalisten, den Bauern. Es existiert der italienische Arbeiter, der österreichische Bauer, der britische Kapitalist, der französische Arbeitslose. Jeder ist in Personalunion, Bourgeois und Citoyen, eben Mitglied einer nationalen und einer Klassengesellschaft. Und so wie zur Klassenlage muss man sich auch zum jeweiligen nationalen Verein positionieren. Zustimmend, ablehnend oder gleichgültig, wobei das Letztere eher nicht geht. In welchem Verhältnis stehen der Bourgeois und der Citoyen? Nun, um überhaupt als Bourgeois, als Mitglied einer modernen, geldverdienenden Gemeinde tätig werden zu dürfen, da muss man zuerst mal als Citoyen, als Rechtsperson, vom Staat mit den dafür gültigen Rechten und Pflichten ausgestattet sein. Mag sein, dass das heute relativiert ist, indem diverse Sorten von Ausländern in Europa zum Gelderwerb berechtigt sind. Das ändert aber nichts daran, dass es sich dabei um diskriminierte Ausnahmen von der Regel handelt. Wer nicht Vollwertstaatsbürger ist, muss mit befristeten Bewilligungen und rechtlichen Beschränkungen und Schikanen zurechtkommen. Um nun als Deutscher in und von und in diesem Sinn durch Deutschland existieren zu können, muss der Bürger ab und an auch bereit sein, für Deutschland zu leben und gegebenenfalls dafür zu sterben, nämlich spätestens, sobald Deutschland in Not ist. Spätestens, wenn es um das Sterben fürs Vaterland geht, führt sich zwar die Vorstellung von einem Privatleben in und von und durch Deutschland endgültig ad absurdum. Die vorgebliche Gewissheit der Staat sei das Lebensmittel der Bürger, die schlägt praktisch ins Gegenteil um. Der Bourgeois muss jedenfalls zurücktreten, er geht im Citoyen auf und dem Volksgenossen und ist nur noch für Deutschland tätig. Platt formuliert, wer bis zum Krieg alles mitmacht, macht in der Regel auch im Krieg alles mit. Der Verweis auf Marx ist übrigens sachlich überflüssig. Ich habe da in der Mitschrift eine Art Fußnote eingefügt, aber die erspare ich mir hier in der verbalen Ausführung. Alles nachzulesen auf cba.media, Podcast, kein Kommentar. Also, das wesentliche Mittel des deutschen Aufbruchs zur Weltmacht war, in Ermangelung anderer, die Einsatzbereitschaft des deutschen Volkes. Im deutschen Menschen sah Hitler ein ganz großartiges Potenzial für die nicht wirtschaftsfriedliche Eroberung von Lebensraum. Das musste er auch, etwas anderes als das Kommando über die Leute hatte er nicht. Damit stellt sich für den Nationalsozialismus die entscheidende Frage: Wer ist denn ein Deutscher und was macht ihn aus? Wer ist geeignet und würdig, bei diesem anspruchsvollen Programm dabei zu sein? Hitlers Antwort lautet folgendermaßen, Zitat: Dieser Aufopferungswille zum Einsatz der persönlichen Arbeit und, wenn nötig, des eigenen Lebens für andere ist am stärksten beim Arier ausgebildet. Der Arier ist nicht in seinen geistigen Eigenschaften an sich am größten, sondern im Ausmaß der Bereitwilligkeit, alle Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Der Selbsterhaltungstrieb hat bei ihm die edelste Form erreicht, indem er das eigene Ich dem Leben der Gesamtheit willig unterordnet und, wenn die Stunde es erfordert, auch zum Opfer bringt. Das innerste Wesen jeder Organisation beruht darauf, dass der Einzelne auf die Vertretung seiner persönlichen Meinung sowohl als seiner Interessen verzichtet und beides zugunsten einer Mehrzahl von Menschen opfert. Die wunderbarste Erläuterung dieser Gesinnung bietet sein Wort Arbeit, unter dem er keineswegs eine Tätigkeit zum Lebensunterhalt an sich versteht. Aus ihr allein heraus kann man verstehen, wie so viele ein kärgliches Leben in Redlichkeit zu ertragen vermögen, das ihnen selbst nur Armut und Bescheidenheit auferlegt, der Gesamtheit aber die Grundlagen des Daseins sichert. Jeder Arbeiter, jeder Bauer, jeder Erfinder, Beamte und so weiter, der schafft, ohne selber je zu Glück und Wohlstand gelangen zu können, ist ein Träger dieser hohen Idee, auch wenn der tiefere Sinn seines Handelns ihm immer verborgen bleibt. Soweit die Ausführungen des Führers in Mein Kampf. Das alles mag bombastisch und pathetisch klingen, doch Hitler beherrscht wie seine demokratischen Kollegen das elementare Politikerhandwerk. Er verlegt sein Projekt und seine Ansprüche an das gute deutsche Volk in selbiges hinein. Er erklärt sich und sein Vorhaben zur Inkarnation dessen, was das Volk will. So sind wir, sagt der spätere Führer. Der Arier ist vielleicht nicht der Hellste, er ist nicht in seinen geistigen Eigenschaften großartig, aber in Sachen Opferbereitschaft kann ihm keiner das Wasser reichen. Das, was der Nationalsozialismus mit Deutschland vorhatte und den Deutschen abverlangte, Dienstopferbereitschaft, das eigene Leben im Krieg hinzugeben, damit Deutschland lebt, womit der tote Volksgenosse dann im Deutschtum weiterlebt, das liegt im Arier fix und fertig vor. Der ist geradezu der Auftrag an den Staat, ihm diese, seine Lebensart, zu gestatten. Dieses Dienen, die Bereitschaft zum Opfer, die gilt nicht erst im Krieg, sondern schon im Frieden. Denn Arbeit ist beim Faschisten eine moralische Kategorie. Arbeit ist praktizierte Selbstlosigkeit und kann, zumindest beim Arier, mit der banalen Produktion für den Lebensunterhalt nicht verwechselt werden. Arbeit, das ist der Aufbau der Nation auf Kosten derer, die sie aufbauen. Woher kennt Hitler denn so viel edle Gesinnung? Nun, aus der Anschauung des wirklichen Lebens im Kapitalismus. Arbeit und Kapital sind ja hier tatsächlich die Arbeitsbeauftragten der Nation. Demokratie und Faschismus halten es so. Hitler führt wieder in Sachen Arbeit vor, was jeder demokratische Politiker beherrscht. Das, was er vorhat, ist im Volk als dessen Streben längst verankert. Nochmal eine Schlüsselstelle. Zitat: Das innerste Wesen jeder Organisation beruht auf Verzicht. Dass sich Leute zusammentun und zweckmäßig organisieren, um ihre gemeinsamen Interessen voranzubringen, das kann nicht sein. Faschistisch geschehen zumindest. Irgendwo steht, die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten, sie haben eine Welt zu gewinnen. Dem ersten Teil hat Hitler begeistert zugestimmt. Sie haben nichts, haben daher nichts zu verlieren. Sie haben auch nichts zu gewinnen, denn ein kärgliches Leben in Redlichkeit, Armut und Bescheidenheit, das ist ihre Bestimmung, faschistisch gesehen. Darum sollten sie es gar nicht erst versuchen, sondern gleich dem Höheren dienen, dem nationalen Wesen, das größer ist als sie selbst, indem sie aufgehen. Ihr schönster Lohn besteht in der Ehre, als deutscher Arbeiter an Deutschland mitwirken zu dürfen. Also ist es das große Verbrechen und die Todsünde des Kommunismus, die Proletarier damit zu konfrontieren, dass da schon mehr drinnen wäre. Da wäre womöglich etwas zu gewinnen. Sie müssten bloß einer Wirtschaftsweise eine Absage erteilen, die den Arbeitenden ein kärgliches Leben in Redlichkeit, Armut und Bescheidenheit auferlegt. So viel kurz zum Unterschied zwischen Rot und Braun. Was Hitler hier am Arier erläutert, das ist in heutiger Diktion die nationale Identität, damals als Rasse, gefasst und gleich ins Blut naturalisiert. Heute auch als Identität oder als Kultur bekannt. Das, was den Menschen ausmacht, was sein Wesen definiert, das ist eine Zugehörigkeit zu einem national bestimmten und unverwechselbaren Haufen als inwendige Eigenschaft. Man kann qua Natur, also durch das Blut verbürgt, gar nicht anders als mitzumachen, und zwar vor und unabhängig von jeder eigenen Entscheidung. Vorgelagert vor jedem willentlichen Entschluss, das Individuum ist determiniert, bestimmt völlig unfrei im Verhältnis zur Nation, aber bestimmt nur durch sich selbst, durch sein deutsches Wesen, durch seine eigene Art. Die Verlegung äußerlicher nationaler Ansprüche und Pflichten in die innere Natur verbürgt die bedingungslose Benutzbarkeit, indem sie gerade nicht erzwungen und aufgenötigt sein will, sondern als Naturzustand gilt. Dass der Deutsche für Deutschland ist, und zwar total, das muss kein Politiker verlangen oder erzwingen, weil es eben so ist. Und das ist ihm nicht vorzuwerfen, weil das eben so ist. Es ist die Verabsolutierung nationaler Ansprüche an das Individuum. Die Vorstellung einer nationalen Identität, wie auch immer die dann akzentuiert sein mag, ist durchaus eine Gemeinsamkeit von Demokratie und Faschismus, ob zwar die Bezeichnung Rasse heute politisch nicht korrekt ist. Adorno hat mal notiert, das vornehme Wort Kultur tritt anstelle des verpönten Ausdrucks Rasse. Mit dieser Gewissheit über die Qualitäten des deutschen Menschen blickt der spätere Führer auf Deutschland und ist am Verzweifeln. Land und Leute sind in keiner Weise für dieses Aufbruchsprogramm geeignet. Der Staat ist schwach, das Volk verwahrlost bis verkommen. Egoismus statt Gemeinsinn dominiert. Viele denken nur an sich und an das eigene Durchkommen. Überall zersetzende Strömungen, Liberalismus, Hedonismus, Individualismus, erst recht Internationalismus, Kommunismus, Sozialismus, eine entartete Kultur oder auch nur Leute, die sich um Deutschland nicht kümmern. Sogar die Produktion des deutschen Menschen durch die deutsche Frau war ziemlich unzulänglich. Der Nationalsozialismus hat nun angesichts des Weimarer Sauhaufens auf seine Weise die Frage gestellt, wie ist das nur möglich? Denn fest steht, so sind wir nicht. Angesichts der miserablen Lage der Nation, angesichts der glasklaren Konsequenzen, deutscher Freiheitskampf gegen Versailles um Lebensraum und Weltmacht, angesichts dessen, dass jeder anständige, normale Deutsche die Welt doch genauso sehen müsste wie der Nationalsozialismus, und an den deutschen Zuständen genauso leiden müsste. Wie ist es da möglich, dass der Nationalsozialismus nur eine Minderheitenposition ist? Desinteresse, Defätismus, Pazifismus nach dem verlorenen Krieg und schließlich Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Hyperinflation, Klassenkampf, sozialistische und kommunistische Parteien lauter eigentlich unmögliche Phänomene, zumindest in Deutschland, weil so sind wir nicht. Die Selbstverständlichkeit, dass der Deutsche die Welt konsequent durch die nationale Brille besichtigt, auf deutsche Interessen und Rechte fixiert ist, den Nationalismus im Blut hat, quasi ein Bio-Deutscher ist, und angesichts der tristen Lage an Deutschland leidet, alles das war kaum gegeben. Der spätere Führer schaut sich also um und fragt, was ist los mit den Deutschen, was stimmt nicht mit den Deutschen? Und wenn die Frage so gestellt wird, ist die Antwort im Grunde genommen schon auf Schiene. Das Deutschtum war verunreinigt und zersetzt, das bedingungslos deutsche Fühlen, Denken und Streben war ziemlich beschädigt. Zitat: Und damit ergibt sich die Tatsache, dass zwischen uns eine nicht-deutsche fremde Rasse lebt, nicht gewillt und auch nicht imstande, ihre Rasseneigenarten zu opfern, ihr eigenes Fühlen, Denken und Streben zu verleugnen und die dennoch politisch alle Rechte besitzt, wie wir selber. Ja, das ist er, der erste Schritt zum Völkermord. Er besteht in der Identifizierung von Juden als Angehörige eines Volkes. Das sind nicht einfach Individuen unterwegs, die selber oder deren Vorfahren auch so einem Monotheismus huldigen oder nicht, und es spielt auch keine Rolle, ob die sich selber als Juden verstanden haben. Sie sind jedenfalls Teile eines anderen Volkskörpers, eines Volkstums, eines Judentums. Wie ist es denn nun beieinander, dieses Volk, diese Rasse, hier synonym zu verstehen? Mit der Frage geht's beim nächsten Teil weiter. Noch einmal die Klarstellung, das war der dritte Teil einer mehrteiligen Serie, derzeit konzipiert auf 5 Stück, zum Thema der Nationalsozialismus und seine nachträgliche Verdichtung. Nachdem ich das Ganze halbwegs zeitnah über die Bühne bringen will, ist es möglich, dass nicht alle Teile synchron bei den freien Radios ausgestrahlt werden. Es empfiehlt sich also unter Umständen ein Blick auf cba.media, Podcast, kein Kommentar. Dort ist alles nachzuhören und nachzulesen. Dort sind auch alle Literaturangaben zu finden. Und dort gibt es auch die Gelegenheit, Beschwerden loszuwerden oder auch Anregungen.